Lest uns den Predigtext aus Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Die bekannte Geschichte vom sogenannten Kämmerer aus Äthiopien. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da sprach der Kämmerer zu dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so kann es geschehen. Er antwortete aber und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er ließ den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Eine sehr bekannte Geschichte. Und ich habe zwei Perspektiven darauf. Und die erste nenne ich: Gott gesucht und von Gott gefunden. Ja, was bewegt einen Menschen, sich auf einen Weg von über 3000 Kilometern zu machen? Das ist keine Urlaubsreise. Der Weg ist beschwerlich und gefährlich. Es gibt nur einen ersichtlichen Grund, warum sich dieser Mensch aus Äthiopien, das ist auf der heutigen Landkarte im Sudan, warum der sich nach Jerusalem aufmacht. Er ist auf der Suche. Man möchte fragen, was dieser Mensch sucht. Eigentlich hat er alles, was man im Leben erreichen kann. Das hat er erreicht. Finanzminister eines großen Reiches. Da hat er Anerkennung, Erfolg, Einfluss und ganz sicher ein vernünftiges Einkommen und Auskommen. Aber alles haben, was zu haben ist, das beantwortet längst nicht die Frage nach dem Lebenssinn und füllt längst nicht die Leere, die trotz Wohlstand bleibt. Viele Wege, die wir einschlagen, viele Lebenswege legen wir zurück, weil wir auf der Suche sind, auf der Suche nach Sinn, auf der Suche nach dem Eigentlichen. Was aber ist das Eigentliche? Was ist der Sinn? Was suchen wir? Ich wage zu behaupten, letztendlich ist es nichts anderes als die Suche nach Gott. Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Wird vom alten Kirchenvater Augustin überwiesen. Zu dir hin, o Gott, hast du uns erschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Das drückt diese Ursehnsucht des Menschen aus, diese Suche. Nur ist uns das oft nicht bewusst. Wir wissen überhaupt nicht, was wir zutiefst suchen. Wir Menschen brauchen etwas, das wir anbeten und verehren, etwas, wofür wir leben. Und weil wir Gott aus den Augen verloren haben, weil wir gar nicht wissen, dass er es ist, den wir eigentlich suchen, suchen und finden wir Ersatzgötter, die wir verehren. Dem Finanzminister ist scheinbar bewusst, was er sucht. Er irrt nicht durchs Leben in der Hoffnung, irgendwann einmal sagen zu können, Heureka, ich habe gefunden. Er weiß, wo der Sinn des Lebens zu suchen ist. Er hat nämlich von dem wahren Gott gehört. Sicher durch die Juden, die in Elefantine, einer Nilinsel nördlich seiner Landesgrenze, nämlich dort lebten. Die hatten die Nachricht von dem einen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, verbreitet. Und nun macht er sich auf, um diesen Gott näher kennenzulernen, um ihn anzubeten. Und deswegen reist er dorthin, wo nach allgemeiner Meinung dieser Gott zu Hause ist, nach Jerusalem. Allerdings hatte er ein Problem. Er hatte keine Chance, so richtig zum Volk Gottes zu gehören. Er würde immer ein Außenstehender bleiben müssen. Da half ihm seine ganze Prominenz und sein ganzer Reichtum nichts. Es gab zwar die Möglichkeit, zum Judentum überzutreten, allerdings musste ein Mann sich dafür beschneiden lassen. Naja, das hat viele sogenannte Gottesfürchtige, so werden sie dann genannt, abgehalten, so richtig ernst zu machen und Hand anzulegen. Sie blieben eben in dem Status der Gottesfürchtigen im Freundeskreis der jüdischen Gemeinde. Aber dieser Mann, von dem wir heute reden, der hat noch ein viel weitreichenderes Problem. Er war ein Eunuch. Und für solche Verschnittenen statt Beschnittenen war in der jüdischen Gemeinde überhaupt kein Platz, keine Chance. Dieser Finanzminister war also auf der Suche nach Gott, gegenüber dem es für ihn eine unüberwindbare Grenze gibt, die ihn eigentlich auf Distanz zu diesem Gott hält. Und trotzdem macht er sich auf, diesen Gott anzubeten, diesen Gott zu suchen. Und das beeindruckt mich. Vielleicht bist du auch an einem solchen Punkt, dass du Gott gern kennenlernen möchtest, aber du spürst eine unüberwindliche Distanz. Du kommst an diesen Gott nicht ran. Er scheint dir unendlich weit weg. Oder du glaubst, warum soll dieser Gott sich ausgerechnet für mich interessieren? In meinem Leben ist so viel schiefgelaufen, ist so vieles irreparabel kaputt. Zu viele Weichen meines Lebens sind falsch gestellt. Da kann man nicht einfach zurück. Da kann ich Gott suchen, wie ich will. Ich werde an diesen Gott nicht rankommen. Keine Chance. Ich will von diesem Eunuchen lernen, nichts soll mich aufhalten, diesen Gott zu suchen. Kein Hindernis meines bisherigen Lebens und keine 3000 Kilometer Wüstenwanderung. Wie ist diese Geschichte weitergegangen? Beinahe wäre überhaupt nichts Außergewöhnliches passiert. Der Minister hat den Tempel, soweit ihm das erlaubt war, besucht, hat sicher dort zu Gott gebetet, was auch immer er dort gesprochen hat. Und dann ist er wieder heimwärts gezogen. Punkt. Ach ja, eine Reiselektüre hat er sich noch gekauft. Ein Mitbringsel aus der heiligen Stadt. Oder war es mehr als das? Einen interessanten Beifang hat jener Kastrat mit dieser Jesaja-Rolle freilich mit an Bord genommen. Denn dieses Buch, dieses Jesaja-Buch, beschreibt die weitreichendste Annäherung zwischen einem Eunuchen und dem Gott der Juden. Da steht in diesem Jesaja-Buch, Kapitel 56, und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Das hat er zufällig mitgenommen in seiner Reiselektüre, ohne zu wissen, was er da gekauft hat. Merken, Gott macht Geschichte mit Menschen. Doch dann passiert etwas, was weder der mächtige Finanzminister schaffen kann, noch irgendjemand von uns. Nämlich, Gott selber macht sich auf den Weg zu diesem Menschen. Und wie? Es folgt eine Verkettung von Umständen, die wie einzelne Puzzlesteine zueinander passen. Am Ende entsteht ein fertiges Bild. Gott spricht einen seiner Missionsexperten an, den Philippus. Er schickt ihn auf die Straße von Jerusalem nach Gaza. Er schickt ihn, wie der Nachsatz deutlich macht, in die Öde, in die Wüste. Ich finde es interessant, am Ende findet der Mensch Gott nicht im Tempel, sondern in der Einöde, in der Einsamkeit, dort, wo eigentlich keiner leben möchte und auch nicht lang leben kann. Am Abgrund des Lebens, auf der Durststrecke des Lebens oder schlicht da, wo es keiner vermutet hätte. Aber wie oft ist das genau so? Dort trifft Philippus auf die Karawane und erhält den Auftrag, sich an die Staatskarosse zu halten. Und punktgenau trifft Philippus auf die Straße, als der Tross vorbeikommt. Und punktgenau, als er den Mercedes erreicht, da liest der Minister Jesaja 53. Eine bessere Einstiegschance, um diesen hilflosen Bibelleser mit Jesus vertraut zu machen, hätte es gar nicht geben können. Punktgenau, als Philippus Jesus und den christlichen Glauben so weit erklärt hat, dass sogar schon geklärt ist, wie man denn Christ wird, da kommen sie an einem Wasser vorbei. Das ist auf so einem öden Weg alles andere als selbstverständlich. Und der Äthiopier lässt sich taufen und wird Christ. Er hat gefunden, was er gesucht hat. Hier wird die Zusage Gottes anschaulich. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott spielt kein Versteckspiel. Vielmehr, wenn wir uns auf die Suche, auf die ehrliche Suche nach Gott machen, dann setzt er selbst alles in Bewegung, dass wir ihn auch finden. Ehrliche Sucher finden Gott, beziehungsweise Gott findet sie. Noch ist der Minister vorsichtig. Er kennt seine Begrenzung, und die ihn auf Distanz von Gott hält. Und er fragt, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Ja, weißt du, da ist ja was. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er darf feststellen, auf Gottes Seite gibt es nichts, wirklich nichts, was einem Leben mit Gott hinderlich ist. Dieses großartige Taufzeugnis in Vers 37, das hatte ich vorhin ein bisschen kleiner gedruckt, das haben die Abschreiber später hinzugefügt. Vielleicht, weil sie nicht aushalten konnten, dass Gott überhaupt keine Bedingung stellt. Wenigstens ein klares Christusbekenntnis, das muss her. Aber alles Hinderliche, was da sein könnte oder da ist, das räumt Gott selbst aus. Das räumt Jesus aus. Dafür ist er gestorben. Davon erzählt ja Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Voraussetzung, von Gott geliebt zu werden, ist nicht das, was ich mitbringe, was ich bin und was ich habe. Gott liebt voraussetzungslos, absolut voraussetzungslos. Ich muss es nur glauben, Gottes Liebe annehmen. Und dieses nachträglich eingefügte Glaubensbekenntnis, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, das ist das älteste überlieferte Taufzeugnis der Bibel. Es bedeutet aber mehr, als dass ich von der Richtigkeit irgendwie schon überzeugt bin, dass Jesus der Messias ist, dass es alles schon seine Richtigkeit hat. Von ganzem Herzen glauben, danach fragt Philippus, von ganzem Herzen glauben. Und das meint mehr als verstehen, auch mehr als fühlen. Von ganzem Herzen glauben, das heißt, mit deinem ganzen Willen, mit allem, was dich ausmacht, vertraust du dich diesem Jesus an. Das ist rettender Glaube. Dieser rettet, nicht die darauf folgende Taufe. Nun ein Perspektivwechsel. Die Geschichte aus dem Blickwinkel des Philippus. Und ich nenne diese Überschrift oder diesen Predigteil in die Wüste geschickt und Früchte geerntet. Klingt ja wie ein Widerspruch. Ne? Früchte kann man schon ernten, aber eigentlich nicht in der Wüste. In die Wüste geschickt und Früchte geerntet. Wie oft wünsche ich mir, dass ich einem Menschen zum Segen werde. Ich hoffe, ihr wünscht euch das auch. Dass Gott mich gebrauchen kann in meiner Umgebung oder wo auch immer. Unter den Menschen, denen ich begegne, die mir am Herzen liegen. Dass ich im richtigen Augenblick am richtigen Platz bin und auch noch die richtigen Worte finde. Und wie oft bin ich über mich selbst enttäuscht? Wie oft habe ich geschwiegen? Chancen verpasst? Bedenken haben mich abgehalten? Von all solchen Hindernissen hätte es für Philippus genügend gegeben. Immerhin, das ist das Erste, was mir auffällt und zum Vorbild wird, Philippus hört Gottes Reden. Er bekommt mit, als Gott ihn losschickt und wohin er ihn sendet. Aber was will Gott von ihm? Auf die Straße nach Gaza, die öde ist. Was soll das? Philippus ist mitten in einer attraktiven missionarischen Arbeit in Samarien. Und in Samarien, da brummt es. Am laufenden Band wollen Menschen Christ werden. Da hat auch er alle Hände voll zu tun. Da ist er unverzichtbar. Und das sieht nicht nur er selber so. Philippus wird gebraucht in Samarien. Und da holt Gott ihn einfach weg und schickt ihn in die Wüste, in die Einöde. Nein, Philippus, da hast du dich verhört. Das kann nicht sein. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Doch, Philippus, wirklich. Gott will es. Ohne Auskunft, was er dort soll, ohne eine Ahnung, was ihn dort erwartet, soll Philippus aufbrechen. Wer von uns würde das tun? Philippus tut es und geht los. Darf Gott uns aus unseren gewohnten Bahnen herausrufen, aus dem gewohnten Trott oder gar mitten aus der Arbeit, wo wir unverzichtbar sind? Darf Gott uns berufen, obwohl alles dagegen spricht? Mit einem Perspektivwechsel sieht das vielleicht schon ganz anders aus. Dass nämlich Gott Philippus mitten aus dieser wichtigen Arbeit ruft, das zeugt für mich davon, wie sehr Gott sein Engagement sieht und schätzt. Und manchmal muss Gott uns auch irgendwo rausrufen, damit wir anderen begabten Menschen Platz machen und uns nicht für unersetzlich halten. Vielleicht ist es aber für Philippus auch eine wichtige Erfahrung, dass Gott in der Einöde zu finden ist. Eremos steht da im Griechischen. So wird uns dieser Ort beschrieben, Eremos. In Eremit finden wir dieses griechische Wort wieder. Eremiten, das sind Menschen, die in der Einöde Gottes Nähe suchen. Nicht, weil Gott ein Wüstengott wäre, sondern weil unsere Alltagswelt wenig Raum für Stille lässt. Erst in der Einöde bekommt Philippus Zugang zu dem, was Gott für ihn bereithält und von ihm will. Erst in der Einöde. Und wenn wir nicht immer wieder aufbrechen aus unserer angefüllten Betriebsamkeit, werden wir schwerlich Gottes Stimme hören. Werden wir vielleicht nie erfahren, was Gott uns zu sagen hat. Die Einsamkeit, der Abstand aus dem Alltäglichen, das ist eine Voraussetzung dafür. Gottes Ruf an Philippus ist also erstmal ein Ruf in die Stille. Dass sie herausgenommen werden aus der Betriebsamkeit, aus dem Alltag. Und dann fällt mir bei dieser Begebenheit auf, dass hier zwei Dinge zusammenkommen. Nämlich auf der einen Seite Gottes Handeln und auf der anderen Seite menschliches Handeln. Beides findet hier zueinander. Gott gibt dem Philippus ziemlich klare Anweisung. Zunächst geh auf die Straße nach Gaza und dann halte dich zu diesem Wagen. Klare Ansage. Aber dann folgt Philippus einfach einem eigenen Impuls. Er spricht den Kämmerer an. Er nutzt die Gelegenheit, von der er vorher gar nichts ahnte. Ganz unbefangen, scheinbar, verwickelt er den Minister ins Gespräch. Und da sind wir gleich beim Nächsten, was mich fasziniert. Dieser einfache Wanderprediger in seinen Römerlatschen, der traut sich, diesen hochqualifizierten Promi in ein Gespräch zu verwickeln. Seine Frage, die er stellt, die hätte total nach hinten losgehen können. Verstehst du auch, was du da liest? Das fragt dieser Wandersmann, diesen gebildeten, studierten Menschen. Verstehst du auch, was du da liest? Was für eine Frage. Das ist doch despektierlich. Das ist doch anmaßend. Aber es ist eine gottgewirkte Situation und so nimmt die Geschichte auch ihren gottgewollten Lauf. Scheinbar hat Philippus auch kein Problem damit, dass er sich nun mit dem Schatzmeister auf eine Reise begibt, die ihn immer weiter und immer weiter vom eigentlichen Wirkungs- und Wohnort entfernt. Er hat die Ruhe weg, er legt seinem Gegenüber die ganze Schrift aus, die er offensichtlich kennt, und scheinbar kein Gedanke daran, wie komme ich denn wieder nach Hause? Keine Sorge, was dort alles auf ihn wartet oder er in der Zwischenzeit verpasst. Da läuft es weiter ohne ihn. Geht das überhaupt ohne ihn? Keine Sorge. Philippus ist ganz bei dem Äthiopier. Er ist ungeteilt bei diesem Menschen. Und ich glaube, er ist deswegen ungeteilt bei diesem Menschen, weil er ungeteilt bei Gott ist. Deshalb kann er loslassen. Seine Sorgen, seine Arbeit, seinen weiteren Weg, kurz sich selbst. Und so wird die Begegnung zweier Menschen, die Gott zusammengeführt hat, zum Segen. Für beide. Nicht nur für den Neubekehrten, nicht nur für den Kämmerer, sondern auch für Philippus. Denn ich glaube, Philippus hat durch diese Begegnung eine ganze Menge gelernt über seinen Gott. Und schließlich noch eine dritte Überschrift. Philippus, der Kämmerer und wir. Und weil nun beide mit Gott leben, Philippus und der Kämmerer, ist es auch überhaupt kein Problem, dass diese Begegnung so abrupt endet. Mich irritiert das immer etwas, wenn ich diese Geschichte lese, nämlich mich irritiert, dass der Kämmerer seine Straße fröhlich zog. Ist das nicht etwas eigenartig? So eine heilsame Begegnung, so ein liebenswerter Mensch, da entsteht gerade was an Beziehung. Der begleitet mich auf meinem Lebensweg und dann mit einem Mal, schups, ist er weg. Das ist doch eine Verlusterfahrung. Wie kann man da seine Straße fröhlich ziehen? Ich glaube, die Antwort ist, wer Jesus hat, der ist nie verlassen, selbst wenn er allein ist. Wer Jesus hat, ist nie verlassen, selbst wenn er allein ist. Diese Erfahrung macht dieser junge Christ. Der Schatzmeister nimmt den größten Schatz mit nach Hause. Er trägt ihn in seinem Herzen. Und diesen Schatz kann ihm keiner nehmen. Und Philippus? Der bekommt gar keine Chance, sich an diesen Neubekehrten zu binden. Er darf ihn getrost loslassen, weil Gott mit ihm ist. Und er findet sich in einem neuen Aufgabengebiet wieder und nimmt die Herausforderung an. Und wir? Wo stehen wir? Sehnen wir uns danach, Gott zu finden? Oder suchen wir irgendwo nach dem Sinn des Lebens? Ist es vielleicht dran, unser Glaubensbekenntnis zu sprechen? Ja, ich glaube, ich vertraue mich diesem Jesus an. Ja, ich will diesen Jesus auf meiner Lebensreise haben. Und deswegen stoppe ich meine gewohnte Lebensreise und mache es fest. Zum Beispiel in der Taufe, zu sagen, ich mache es fest, mit diesem Jesus zu leben. Ich will es nicht nur als eine schöne Episode in meiner Erinnerung mitnehmen, sondern ich mache es fest und lebe es zukünftig. Ich lebe mit diesem Jesus und ich mache es fest und lasse mich taufen. Ich will endlich meine Straße fröhlich ziehen, weil ich den gefunden habe, der meinem Leben Sinn und Ziel gibt. Oder finden wir uns bei Philippus wieder mit der Herausforderung, Gottes Stimme hören zu lernen, Gottes Berufung anzunehmen, selbst wenn die Vernunft dagegen spricht. Beides hat mit Berufung zu tun, mit der Berufung Gottes, dass ich in das Leben hineinfinde, das er mir zugedacht hat. Und wenn dich Gott heute gerufen hat, dann halte deinen Wagen an. Dann geh nicht einfach in den Alltag über. Gib Gott eine Antwort, mach es fest. Und wenn dir dabei ein Mensch hilfreich wäre, dann sprich so einen Philippus an. Kontaktiere einen Menschen, dem du das zutraust. Oder kontaktiere einfach mich. Dann reden wir miteinander und dann beten wir miteinander. Und ich behaupte einfach mal, dann wirst du deine Straße fröhlich ziehen. Amen.